Mir war klar, dass Häme, Spott und Hass nicht ausbleiben werden. Und deswegen habe ich mich auch so schwer getan, mich zu outen. Und am Ende blieb mir einfach keine andere Wahl. Also mir war es bis heute nicht möglich, in eine öffentliche Sauna zu gehen, weil allein die Vorstellung, dass ich dort angefeindet werde, mir wirklich sich die Nackenhaare aufstellen. Digitale Gewalt ist psychische Gewalt und daran kann man sich nicht gewöhnen. Und daran muss sich auch kein Mensch gewöhnen.
Vorläufige amtliche Ergebnis. Klarer Gewinner dieser Wahl.
Das deutschlandweite Rekordergebnis.
Der große Moment dieses Wahlkampfs.
Der überragende Wahlsieg.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Eins trifft auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Das Problem ist, oft enden sie in Koalitionen als halbgare Kompromisse, denn absolute Mehrheiten gibt's heute kaum noch. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei allein regieren könnten. Das klären wir jede Woche in diesem Podcast.
Moin, das klären wir hier aber sowas von. Hier ist Jan Schippmann und ihr hört Absolute Mehrheit, den Podcast über politische Visionen. Und mir gegenüber sitzt in dieser Folge die grüne Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer. Herzlich willkommen.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie hier sind. Gerne. Sie haben 2021 etwas Historisches geschafft. Gemeinsam mit Ihrer Kollegin Nike Slavik sind Sie jetzt erste Transpolitikerin in den Deutschen Bundestag eingezogen. Jetzt ist der Bundestag nicht unbedingt als buntes Kaleidoskop der Diversität bekannt. Wie waren damals die Reaktionen auf Ihren Einzug?
Also das war erst einmal überwältigend, weil ja schon am Wahlsonntag, da war auch noch nicht ganz sicher, also es war klar, dass es sehr, sehr knapp wird, aber es war nicht ganz ausgeschlossen, dass ich vielleicht auch das Direktmandat hole. Am Ende haben dann noch 7% oder sowas zum Gewinner von der CSU gefehlt, also es ist schon ein guter Abstand gewesen, aber es war eigentlich sicher, dass ich im Bundestag gewählt werde und deswegen war am Sonntag schon ein riesen Medienrummel in Nürnberg bei der Wahlparty von meinem Kreisverband und am Montag Mittag musste ich dann irgendwann die Telefoninterviews abbrechen, weil der Zug schon gebucht war nach Berlin und es hier dann nahtlos weiterging.
Ja, mega. Ich meine, man muss dazu sagen, in Bayern ein Direktmandat zu holen, ist nochmal eine Ansage. Die CSU ist da halt schon wahnsinnig dominant. So, und das ist schon mal irgendwie, wie viel Prozent waren es dann am Ende?
Es waren irgendwas über 21% Erststimmen. Der Kollege von der CSU hatte ein paar Prozent mehr. Es war wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, weil auch die Kollegin von der SPD ziemlich nahe an mir dran war. Und naja, am Ende entscheiden da manchmal ein paar wenige Stimmen. Aber es ist so in der Demokratie.
Dann haben Sie natürlich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen im Bundestag. Haben Sie das eher als positiv begriffen, weil es Ihnen auch sofort eine gewisse Bekanntheit gegeben hat, um für Ihre Themen zu werben? Oder hätten Sie auf manche Sachen auch verzichten können?
Also es war für mich so ein gemischtes Gefühl. Auf der einen Seite weiß ich, dass die Nachricht wirklich um die Welt ging und dass das mit Sicherheit auch in vielen Ländern, wo die Rechte von queeren Menschen, von transgeschlechtlichen Personen bei weitem nicht so gut gestellt sind wie hier in Deutschland, dass es diesen Menschen eine wahnsinnige Hoffnung gibt, wenn in Deutschland auch transgeschlechtliche Menschen im Parlament, dort wo über unsere Rechte entschieden wird, auch sitzen und ihre Stimme erheben können. Und auf der anderen Seite, ja, wie soll ich sagen, fühle ich mich heute manchmal auch nur ein bisschen sehr auf diese eine Eigenschaft reduziert. Ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Ich bin so, wie ich bin. Ich bin Linkshänderin, ich bin Frühaufsteherin, ich bin Kaffeetrinkerin, ich bin Niederbayerin, ich rede Dialekt, aber das alles alleine zeichnet mich ja nicht aus. Das sind Eigenschaften und auf einzelne Eigenschaften reduziert zu werden, das ist halt manchmal nicht gerade besonders tolles Gefühl.
Trotzdem steht in Ihrem Insta-Profil in der Bio Superkraft Trans. Was meinen Sie damit?
Also ich habe mich ja selber sehr schwer getan, mich selber so zu akzeptieren, wie ich bin. Also ich muss nach meinem Coming-out mir selber eingestehen, dass ich wahrscheinlich durch die Gesellschaft deutlich konservativer strukturiert bin in meinem Wesen, als mir eigentlich lieb ist. Dass ich die gesellschaftliche latente Transfeindlichkeit internalisiert habe und ich mich deswegen auch lange Zeit selbst nicht so richtig akzeptieren konnte. Ich mich gefragt habe, mein Gott, warum ausgerechnet ich, wie werde ich das wieder los? Und ich glaube, ja, das ist mir dann aber auch andere Blickwinkel oder Sichtweisen gibt und dass ich diesen einen Punkt auch zu einer Stärke umwandeln kann.
Apropos Transfeindlichkeit, besonders aus der AfD ist Ihnen viel Abneigung entgegengebracht worden. Unter anderem hat die Abgeordnete Beatrix von Storch ihren Deadname im Parlament verwendet und muss dafür jetzt wohl auch ein Ordnungsgeld von 1.000 Euro zahlen. Wie sehr trifft sie so ein Verhalten?
Also ich möchte auf diesen Fall eigentlich gar nicht eingehen, weil ehrlich gesagt ich nicht möchte, dass meine grundgesetzlich geschützten Persönlichkeitsrechte Gegenstand einer öffentlichen Debatte werden. Da gibt's nichts zu diskutieren. Ich bin eine Frau, mein Name ist Tessa Ganserau und ich habe die letzten Jahre hier im Deutschen Bundestag zusammen mit meinen Kolleginnen von den Grünen, aber auch von den Kollegen der Koalition hart dafür gerungen, dass wir endlich dieses Selbstbestimmungsgesetz im Deutschen Bundestag verabschieden, dass die grundgesetzlich geschützten Menschenrechte, nämlich das Recht auf freie Selbstbestimmung von transgeschlechtlichen Menschen, endlich bewahrt werden, dass diese diskriminierenden und demütigenden Zwangsbegutachtungsverfahren, die bisher noch notwendig waren, abgeschafft werden. Und deswegen gibt's über dieses Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, auf meine Geschlechtlichkeit, keine öffentliche Debatte. Das ist so, Punkt.
Das ist auch als Gesetz, muss man sagen, das ist ein Gesetz, was, würde ich sagen, von weiten Teilen der Koalition auch so gemeinsam durchgesetzt worden ist. Und was man zumindest auch, wenn man sieht, wie oft die Ampel als Streitkoalition bezeichnet wird, auch als Erfolg bewertet werden kann.
Definitiv. Und mit Sicherheit ist es so, dass es in dieser Koalition manchmal nicht einfach ist, dass manche Meinungsverschiedenheiten öffentlich ausgetragen werden, die eigentlich in Ruhe und in Sachlichkeit hinter verschlossenen Türen zu lösen wären und das nach außen ein deutlich besseres Bild abgeben würde. Nichtsdestotrotz bin ich der Überzeugung, dass hier nicht nur beim Selbstbestimmungsgesetz, sondern gerade bei den Menschenrechten und in den gesellschaftspolitischen Themen diese Koalition eine echte Fortschrittskoalition ist und dass wir schon eine ganze Reihe an Vorhaben umgesetzt haben, wo mir Gesetze nach 16 Jahren gesellschaftspolitischen Stillstand an gelebte gesellschaftliche Realitäten angepasst haben. Und ich bin mir sicher, dass wir noch eine ganze Reihe von Punkten, die wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, in diesem Bereich auch bis zum Ende der Legislaturperiode noch durch das Parlament bringen werden.
Bevor wir auf die Inhalte gehen, muss ich noch eine Sache ansprechen, und zwar eine Gemeinsamkeit, die wir haben. Und jetzt ist ein Podcast ja bekannterweise ein Audiomedium. Und wer vielleicht noch nie einen von uns auf Bildern gesehen hat, braucht ein bisschen Hilfestellung. Es sind hier eine ordentliche Menge Tätowierungen im Raum und ich habe unter anderem die Arme tätowiert. Sie haben sogar jetzt ein Kopftattoo. Sie sind wahrscheinlich dann auch, also ziemlich sicher, die erste Bundestagsabgeordnete mit Kopftattoo in der Geschichte des Bundestages. Ich kenne jedenfalls keine andere. Haben Sie vorher darüber nachgedacht, wie Ihr Look im Parlament ankommt oder war Ihnen das egal?
Wenn ich da ein bisschen ausholen darf. Gerne. Ich bin ja nicht naiv und mir war klar, dass wenn ich damals noch im Bayerischen Landtag, dass ich dann nicht einfach als die Frau, die ich bin, ins Parlament gehen kann und so tun, als wäre nichts gewesen. Dass ein öffentliches Coming-out einen wahnsinnigen Medienrummel nach sich ziehen wird, egal ob ich das möchte oder nicht. Und ich bin nicht naiv, mir war klar, dass Häme, Spott und Hass nicht ausbleiben werden. Und deswegen habe ich mich auch so schwer getan, mich zu outen. Und am Ende blieb mir einfach keine andere Wahl. Ich habe mich auch deswegen schwer getan, weil so gesehen bin ich mit einem Geburtsfehler zur Welt gekommen. Ich hatte einen krankhaft hohen Testosteronwert und der wurde jahrzehntelang nicht medizinisch behandelt und er hat an meinen Körper unwiderrufliche körperliche Schäden verursacht. Und das betrifft ja nicht nur transgeschlechtliche Frauen. Für Frauen ist es in unserer Gesellschaft nach wie vor Stigma, Haarausfall zu haben. Darunter leiden auch cisgeschlechtliche Frauen massiv, werden schief angeguckt und da war mir klar, dass mich so körperlich, mit dieser Körperlichkeit, viele Menschen zunächst einmal wahrscheinlich gar nicht als Frau lesen und wahrnehmen können und dass mich viele deswegen auch nicht so akzeptieren werden, wie ich bin. Und wenn man dann selber drunter leidet unter dieser Körperlichkeit und wenn man Ersatz benötigt und dafür am meisten Häme, Spott und Hass abbekommt, dann trifft es einen wirklich bis ins Mark. Und Ende dachte ich mir, das schränkt mich ja auch in meinen privaten Leben ein. Mhm. Also mir war es bis heute nicht möglich, in eine öffentliche Sauna zu gehen, weil allein die Vorstellung, dass ich dort angefeindet werde, mir wirklich sich die Nackenhaare aufstellen. Und mit Haarersatz in eine Sauna zu gehen oder im Winter mit Kopfbedeckung, wenn es kalt ist. Und dass ich mich da selber in meinem Leben so einschränke und dass ich deswegen trotzdem diesen Spott und Hass abbekommen, dann dachte ich mir, gut, der Schaden ist so, das ging ja mit einer Hormontherapie nicht weg, das ist ja mit Haartransplantation kein zufriedenstellendes Ergebnis mehr zu erwarten und ich kann es diesen Hatern ja eh nicht recht machen. Ja, egal was ich anziehe, was ich trage, ich brauche da ja noch gar nichts sagen. Denen ist ja meine pure Existenz schon ein Dorn im Auge. Dann muss ich mich auch denen zuliebe auch nicht irgendwie es mir selber schwer machen. Und ja, dann habe ich lange überlegt, was ich denn tun könnte, damit ich selber mit mir so im Reinen und zufrieden bin. Und finde dieses Kopftattoo wunderbare, wunderschöne Lösung und habe dafür auch jede Menge Komplimente und positiven Zuspruch erhalten.
Also es ist eine Form von Empowerment, das kann ich
definitiv,
auch als,
ja.
Also man hat die Macht, sich seinen Körper zu formen, wie man es möchte. Und ich finde das eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, dass das geht. Mhm. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal in die Inhalte rein. Aber vorher, wer uns kennt, weiß das. Kommt noch ein Zitat, das Sie uns mitgebracht haben, was Ihre persönliche politische Vision am besten beschreibt. Was haben Sie mitgebracht?
Ich habe das Zitat, das eigentlich fälschlicherweise der Frauenrechtlerin Emma Goldman zugeschrieben wird. If I can't dance, I don't want to be part of your revolution. Das hat sie wohl wortwörtlich so niemals gesagt, aber es findet sich eine Passage in ihrer Autobiografie, die das sinngemäß ausdrückt. Und ich kann in diesen Satz sehr viel hinein interpretieren und rauslesen. Zum einen möchte ich mir trotz aller Ernsthaftigkeit der Themen, der Herausforderungen, trotz allen Engagement meinen eigenen persönlichen Humor bewahren, möchte auch weiter über mich selbst lachen können. Und der andere Grund, als ich mich damals eher durch Zufall auf Emma Goldman nochmal gestoßen bin und etwas mit ihr beschäftigt habe und dann auch nochmal dieses Zitat mir so bewusst worden ist, das ist jetzt fast 2,5 Jahre, da habe ich so die ersten wirklich massiven Wellen von Anfeindungen, von Hass in den sozialen Medien einstecken müssen und ich habe mich lange da wirklich schwer getan, habe auch externe Hilfe benötigt, um damit klarzukommen, ja, weil man kann sich an Gewalt und nichts anderes ist es, Hate Speech, digitale Gewalt ist psychische Gewalt und daran kann man sich nicht gewöhnen und daran muss sich auch kein Mensch gewöhnen, ja. Und mir ging es in der Zeit phasenweise wirklich nicht gut und ich habe hart gearbeitet, um Resilienzen aufzubauen und gemerkt, dass das mich heute einschränkt. Also dass Twitter schon seit 2,5 Jahren für mich absolut tabu ist. Twitter ist für mich echt toxisches Medium, das kann ich mir nicht antun. Mhm. Ich muss mich vor diesem Hass schützen, weil ich das nicht ertrage. Das schränkt mich ein, das schränkt mich in meine Reichweite ein, das schränkt mich in der Möglichkeit, in den Diskurs zu gehen ein, aber ich muss mich davor schützen. Und nichtsdestotrotz, egal wie ich mich einschränke, kann ich mich nicht komplett davor schützen. Ich bin in einer privilegierten Situation. Ich habe ein ganzes Büro zur Unterstützung. Die nehmen sehr viel ab, die fangen sehr viel auf. Aber am Ende, wenn ich die Strafanzeige unterschreiben muss, muss ich mich mit dem auseinandersetzen. Und ja, um daran nicht zu zerbrechen, brauche ich Räume für mich, wo ich auch wieder Kraft schöpfe. Brauche Räume des Empowerments. Deswegen sind auch queere Räume so wahnsinnig wichtig. Deswegen tut mir Berlin, diese Stadt, auch so wahnsinnig gut. Weil
wo
es
man
hier
tanzen kann.
Nein, das Leben, ja, das ist schon auch schön, ja. Auf eine Party zu gehen. Aber das Leben besteht heute nicht nur aus Party. Und es besteht nicht nur aus Arbeit. Und es braucht noch viel mehr. Es braucht queere Vereinsstrukturen. Zum Beispiel gibt es hier queere Sportorganisationen. Es gibt sogar eine trans-, inter- und non-binäre Wandergruppe. Und das ist mein Wetter. Mhm. Ja, ich bin keine Sportlerin. Sportlerin. Mir liegt es nicht, in ein Fitnessstudio zu gehen. Wenn ich körperliche Betätigung brauche, dann gehe ich am liebsten raus in die Natur. Da komme ich runter, da kann ich mich wieder erden. Und das in einer Gruppe mit Menschen zu machen, die genauso sind und zu erfahren, es ist gut so, wie ich bin und es ist okay so. Und wo ich mich nicht ständig rechtfertigen oder wo ich mich beobachtet fühle, das sind Räume, Schutzräume, die notwendig sind, die einen Kraft geben, um dann auch den Alltag und den Diskriminierungen, die man dann oft noch ausgesetzt ist, auch Resilienzen aufzubauen dagegen.
Und das ist quasi das sprichwörtliche Tanzen bei der Revolution?
So verstehe ich das für mich, ja.
Sehr gut, dann starten wir mit dem Thema rein, das wir gerade schon angeschnitten haben.
Belästigt, beleidigt, bedroht. Hass im Netz ist alltäglich und nimmt immer weiter zu. Laut der Studie Lauter Hass, leiser Rückzug wurde fast jede zweite Person schon einmal online beleidigt. Besonders häufig betroffen sind Menschen mit Migrationsgeschichte. Junge Frauen und queere Personen. Das schadet nicht nur den Betroffenen, sondern gefährdet auch unsere Demokratie. Mehr als die Hälfte der Befragten beteiligt sich weniger an Diskussionen und bekennt sich seltener zur eigenen politischen Meinung. Auch wenn es schon die ersten Maßnahmen gibt, um Hass und Hetze im Netz zu minimieren, besteht die Forderung, die großen Social-Media-Plattformen zur Verantwortung zu ziehen.
Das Internet kann nicht immer so nett sein zu einem. Das haben wir gerade schon festgestellt und ich glaube, alle, die in der Öffentlichkeit stehen, haben das auch schon mal auf die eine oder andere Art und Weise selbst erlebt. Aber besonders Grüne bekommen da zumindest nach meiner Wahrnehmung enorm viel Hass ab. Grüne Frauen noch mehr und Sie haben gerade ja auch schon erzählt, dass es bei Ihnen enorm ist. Ihre erste Maßnahme, die Sie mitgebracht haben, ist ein Strafanzeigestellen-Button auf Social Media. Wie kann ich mir das vorstellen?
Also es gibt auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen ja mehrere Möglichkeiten. Ich kann Nachrichten, Kommentare löschen. Ich kann sie verbergen, ich kann die Person blockieren und ich kann den Beitrag melden an den Plattformbetreiber. Der überprüft dann, ob dieser Beitrag, dieser Kommentar den Community-Standards genügt und dann entscheidet eine Mitarbeiterin für diese Plattform, ob dieser Beitrag gelöscht wird oder weiter stehen bleibt. Und ich finde, das schützt heute nicht ausreichend vor digitaler Gewalt, vor strafrechtlichen Äußerungen. Wenn jemand nicht nur der beleidigt, sondern jemanden auch bedroht, sogar mit dem Tod droht, dann ist es auf jeden Fall ein strafrechtlich relevante Tatbestand und ist bei weitem nicht mehr mit der freien Meinungsäußerung gedeckt. Jetzt wissen wir, dass diese Algorithmen der Social Media auf eher kontroverse Diskussionen, eher auf Aggressionen reagieren und solche Beiträge, die dann besonders viel Emotionalität erzeugen, besonders gepusht werden. Und ich finde, da stehen die Plattformbetreiber einfach in der Verantwortung und das reicht mir nicht. Wenn im wirklichen Leben jemanden ein Mensch den anderen Menschen ins Gesicht schlägt, dann wird diese Tat ja dadurch nicht gesühnt, indem er ihm danach übers Gesicht streichelt und sagt, vergess mir's wieder. Das wäre sozusagen Löschen. Wenn das in einer Gaststätte passiert, dann wird diese Person, die gewalttätig geworden ist, ja nicht nur nach draußen gebeten, das wäre Blockieren, sondern draußen wartet dann in der Regel auch die Polizei. Und hier ist, finde ich, die Menschen, die Gewalt erfahren, sind hier in einer sehr verletzlichen Situation, weil man eben Gewalt nicht aushalten muss, sich auch nicht daran gewöhnen kann, weil das verletzt, weil es in der Natur der Sache ist, dass Menschen, denen Gewalt angetan wird, solche Situationen gerne meiden möchten, ja, und sich am besten dann nicht mehr damit beschäftigen, weil es zu einer Retraumatisierung führt, finde ich es momentan in sehr kompliziert, solche digitale Gewalttaten anzuzeigen. Sie müssen einen rechtssicheren Screenshot erstellen. Sie müssen die URL abspeichern. Sie können je nach Bundesländer zum Teil auch digital Strafanzeige stellen, aber es ist enorm aufwendig und kompliziert. Und deswegen, weil dieses Phänomen in den letzten Jahren so massiv zugenommen hat und weil es nicht nur Gewalt gegenüber Menschen ist, sondern weil es eben auch unseren demokratischen Diskurs gefährdet, weil hier teilweise systematisch versucht wird, Menschen einzuschüchtern, denen Menschen Ressourcen zu binden, ihnen Angst zu machen und aus dem Diskurs zu drängen, ist es auch demokratiegefährdend. Deswegen hat ja auch die Koalition sich vorgenommen, ein Gesetz zum Schutz vor digitaler Gewalt auf den Weg zu bringen. Anfang letzten Jahres hat das Justizministerium erste Eckpunkte vorgelegt. Von vielen Verbänden wurde das kritisiert, es ging nicht weit genug. Jetzt ist es in Stocken geraten, es kam da auch noch ein paar Gerichtsurteile, die bei diesem Gesetzvorhaben auch nochmal berücksichtigt werden müssen. Ja. Aber es muss weitergehen und vor allem die Situation der Menschen, die Gewalt erfahren haben. Diese Menschen brauchen mehr Unterstützung bei der strafrechtlichen Verfolgung der GewalttäterInnen.
Sie haben es ja gerade schon angesprochen, es gibt diese Option, einen Post, der beleidigend ist, zu melden. Das liegt dann in der Macht von einem großen internationalen Konzern beziehungsweise der einen Person, die dann gerade am Rechner sitzt, zu sagen, ja, lösche ich das, sperre ich die Person oder ignoriere ich das? Und ich glaube, wir alle haben, die schon mal einen Beitrag gemeldet haben, wundern sich dann manchmal auch über die Entscheidung, die da gefällt wird. Jetzt ist meine erste Frage bei so einem Button, da müsste man ja quasi gesetzlich solche großen Konzerne dazu verpflichten, so einen Button einzurichten.
Korrekt, aber das ist ja kein nationales Phänomen. Wir haben die Schwierigkeit auch mit dem EuGH-Urteil, dass einzelne Länder bei international tätigen Konzernen ihnen auch nur bedingt Vorschriften machen können. Deswegen wird dieses Problem oder dieser Button wahrscheinlich auch nicht mit einer einzelnen nationalen Gesetzgebung einführen zu sein. Aber wir leben in einer globalisierten Welt und dieses Phänomen der digitalen Gewalt ist kein einzelnes deutsches Phänomen. Und ich finde, das geht nicht, dass wir uns als demokratische Rechtsstaaten innerhalb der Europäischen Union von internationalen Konzernen auf der Nase herumtanzen lassen, dass sie einzelne nationale Gesetzgebungen gegeneinander ausspielen. Da müssen die demokratischen Staaten zusammenstehen. Weil ich glaube, das geht einfach nur, wenn wir nicht nur mehr Unterstützung für Betroffene, die dringend notwendig ist, dass sie psychischen Beistand bekommen, dass sie auch mehr Auskunftsrechte haben, um auch zivilrechtlich dagegen vorgehen zu können. Aber das sind ja Straftatbestände und es ist demokratiengefährdend und das ist kein rein nationales deutsches Problem. Deswegen braucht es da ein Zusammenstehen und ich finde, da müssen wir auch auf europäischer Ebene uns zusammenschließen mit den anderen demokratischen Staaten und diesen internationalen Plattformbetreibern Standards vorgeben.
Stellen wir uns mal vor, wir haben so einen Button. Wie würde das im Idealfall aussehen? Würde das dann erstmal an Meta oder X oder sonst was gehen und die müssen das dann quasi an die Polizei weiterleiten? Würde das im besten Fall direkt an die jeweilige nationale Polizeibehörde weitergeleitet werden?
Nach meiner Vorstellung würde das direkt an die Polizei gehen. Die hat dann zu entscheiden, ob das strafrechtlich relevant ist, hat dann aber sofort alle Daten. Und das ist ja auch dieses Problem, dass die TäterInnen oftmals auch anonyme Accounts nutzen. Mhm. Dass die dann vielleicht noch ein, zwei Wochen plötzlich wieder verschwunden sind. Ja, aber
ständig bei Twitter.
Diese Beleidigung, diese Bedrohung löst ja bei den Menschen, die attackiert werden, echt was aus. Das geht ja nicht vorbei. Und es ist momentan eben auch für die Strafverfolgungsbehörden unglaublich schwierig, die TäterInnen dingfest zu machen. Und da ist halt Zeit auch eine wertvolle Ressource. Je schneller die Strafverfolgungsbehörden die Informationen haben und auch die URL, umso leichter ist es dann auch möglich, das auch strafrechtlich zu verfolgen.
Wir hören ja jetzt allerdings auch schon immer, dass die Kapazitäten der Justiz schon stark überlastet sind. Und wenn ich mir vorstelle, dass eine Strafanzeige per Button quasi als Feature in eine Seite eingebaut würde, kann man schon davon ausgehen, dass Anzeigen wahrscheinlich deutlich zunehmen würden. Wie soll gewährleistet werden, dass das Ganze in der Realität dann überhaupt umsetzbar ist? Das müsste ja wirklich ein wahnsinniges Aufstocken des Personals auch mitbringen, oder?
Das braucht's definitiv, aber wir können doch nicht zusehen, dass das Internet der rechtsfreie Raum wird. Mhm. Wir können doch nicht zusehen, wie hier von bestimmten Kräften ganz gezielt Personen aus dem gesellschaftlichen Diskurs gedrängt werden. Und das trifft ja nicht nur Transpersonen, das trifft ja nicht nur queere PolitikerInnen. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich weiß um meine privilegierte Position, das trifft ja auch ehrenamtliche AktivistInnen, das trifft ja mittlerweile auch ehrenamtliche KommunalpolitikerInnen, wo es zunehmend schwierig wird, bei solchen Lagen noch Menschen zu finden, die sich ehrenamtlich für die Demokratie engagieren. Und deswegen können wir da nicht einfach zusehen und das Internet zu einem rechtsfreien Raum werden lassen, die sozialen Medien. Und dann braucht es eben auch die Ressourcen dafür, um diese Strafverfolgung zu gewährleisten.
Mhm. Schon jetzt gibt es ja Missbrauch beim Melden von Beiträgen. Mit sogenannten Meldewellen versuchen Menschen auf organisierte Weise, andere Leute mundtot zu machen, weil manche Plattformen ab irgendeiner Anzahl von Meldungen dann halt einfach den einfachen Weg gehen und jemanden löschen oder so. Das heißt, was würden Sie tun, damit es mit so einem Anzeigen-Button keinen Missbrauch gibt?
Also Missbrauch, denke ich, ist niemals ausgeschlossen, aber bloß weil eine Regelung das Potenzial bietet, dass es missbraucht werden könnte. Verwehre ich doch Menschen ihr Grundrecht nicht. Bloß weil Straftatbestand oder die Möglichkeit, Straftatbestände missbraucht werden könnten, schaffe ich doch die Strafverfolgung nicht ab. Also das wäre ja eine Kapitulation vor denen die Demokratie als solches ein Dorn im Auge ist.
Was ich immer spannend finde, ich meine, das kennen wir ja auch, Journalisten stehen ja auch irgendwie dann ganz gerne in meinem Fokus von Hass. Und ich muss sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mittlerweile so abgestumpft bin bei manchen Sachen, wenn da jemand schreibt, ey, du tätowiertes Arschloch, dann lache ich und ignoriere das und bin halt irgendwie darüber weg. Das trifft mich kaum noch irgendwie. Aber an und für sich ist das ja eigentlich kein Zustand. Also ich denke mir wirklich, ab welchem Punkt ist es mir wirklich wert, da mich hinterzuklemmen, dass jemand da, auch wenn es ein strafrechtlich relevanter Kommentar ist, da irgendwie eine Strafe zu bekommen. Kennen Sie es auch?
Also es ist ja nicht so, dass ich das Internet durchforste und schaue, wo sind gerade wieder irgendwelche hässlichen Kommentare. Aber wenn das so weit geht, dass man mich ins Gas schicken möchte, mir mit dem Tod droht und aufs Derbste beleidigt, dann ist halt das Maß des Erträglichen überschritten. Und wo ich sage so, das hat ja auch Auswirkungen, wenn Leute dann das mir nicht nur persönlich schreiben, sondern öffentlich auch irgendwo posten. Ich finde, dieser Umgang vergiftet heute auch die Gesellschaft. Ja? Und es geht ja schon vorher los, was noch nicht strafrechtlich relevant ist. Und was weiß ich, Arschloch, also ich glaube, da würde mein Team schon gar nicht mehr reagieren. Mhm. Aber das hat ja auch Auswirkungen auf den Umgang. Also ich finde, in den sozialen Medien ist ja auch die Umgangssprache so verroht, wo ich mir denke, so, ich möchte und werde mit so einer Sprache nicht mit jemandem reden. Und ich möchte auch nicht, dass jemand anders mich so anspricht. Und wo ich mir denke, so, haben die zu Hause keinen Anstand gelernt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen im persönlichen Umgang okay finden. Ich glaube, die meisten Mütter würden sich für ihre Kinder, egal in welchem Alter, schämen, wenn die in der Familie oder im sozialen Umfeld so agieren wie in den sozialen Medien. Und das bleibt halt nicht ohne Folge. Das gerade eben auch diese Drohungen, diese Aggressionen, bin ich der Überzeugung, dass das halt nicht nur im virtuellen Raum bleibt, dass es die gesellschaftliche Stimmung vergiftet und auch wir Gefahr laufen, dass diese zunehmende Aggression auch auf die Straße überschwappt. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, queerfeindliche Gewalttaten, die haben in den letzten Jahren massiv zugenommen.
Vor ein paar Tagen jetzt gerade wieder eine Transfrau attackiert worden auf der Straße hier in Berlin. Wenn Leute dann wirklich auch konsequent sind und Beleidigungen, Hasskommentare verfolgen, habe ich manchmal so ein Gefühl, dass dann die andere, also die Seite, von der das ausgeht, dann aber schnell auch mal gerne wieder in die Opferrolle begibt und dann sich darüber empört, dass dann da jemand irgendwie wirklich konsequent hinterhergeht. Ich habe von einem Fall gelesen, dass jemand ein Outfit, das Sie im Bundestag getragen haben, gelinde gesagt nicht so toll gefallen hat. Er hat es online als nuttig bezeichnet und soll im Anschluss Post vom Staatsschutz, also vom BKA, bekommen haben. Ich sag mal, nett ist was anderes, aber ist das ein Punkt, wo man in die Strafverfolgung gehen sollte?
Also bei solchen Beleidigungen in öffentlichen Posts ist es ja nicht nur Beleidigung in meiner Person, sondern wenn große Plattformen solche Posts senden, wenn gerade wieder sehr aggressiv irgendjemand sich über mich öffentlich auslässt, dann merke ich das, indem das die Tage danach wirklich noch viel mehr gewaltvollere Direktnachrichten kommen. Mhm. Und ich finde, das ist halt so nicht in Ordnung. Also man kann mir ja gerne seine Meinung schreiben, wenn jemand mit meinen Positionen nicht einverstanden ist, wenn jemand meint, ja, bessere Argumente, da kann ich gerne in die Diskussion gehen.
Dann würde ich sagen, wir reden weiter über Ihre Position und zwar gehen wir auf Ihre nächste Maßnahme, das ist die hier.
Das deutsche Gesundheitssystem ist geprägt von einer doppelten Struktur, gesetzliche und private Krankenversicherung. Während gesetzlich Versicherte Beiträge nach dem Solidaritätsprinzip zahlen, profitieren Privatversicherte oft von besseren Leistungen und schnelleren Terminen. Um diese Ungerechtigkeiten zwischen den verschiedenen Versicherungsarten zu verringern, wird aus dem linken politischen Spektrum immer wieder eine Bürgerversicherung gefordert, in die alle einzahlen.
Deutschland hat eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt. Laut Statistischem Bundesamt sprechen wir da über 498 Milliarden Euro pro Jahr. Das sind knapp 13% von unserem Bruttoinlandsprodukt. Trotzdem schneidet unser Gesundheitssystem im weltweiten Vergleich selten auf den vorderen Plätzen ab, sondern eher so, ja, ich sag mal so im vorderen Mittelfeld. Was läuft da Ihrer Meinung nach schief?
Hannes, der Bereich Gesundheitspolitik, glaube ich, ist eine sehr wichtige Aufgabe und teilweise auch sehr undankbar, weil wir ja Gott sei Dank einen permanenten medizinischen Fortschritt erleben. Und
zum Glück.
Zum Glück, genau. Und was für einen hohen Wert Gesundheit hat, merken wir ja meistens immer erst dann, wenn wir krank sind. Und ich kann es keinem Menschen verübeln, dass wenn er schwer erkrankt ist, wenn er Krankheit hat, die ihn seiner Lebensqualität deutlich beeinträchtigt, dass er sich danach sehnt und dass er auch die möglichen medizinischen Maßnahmen, die zur Wiederherstellung der Gesundheit oder zur Verlängerung seiner Lebenserwartung beitragen können, dass er diese gerne haben möchte. Und Sie haben es gerade gesagt, wir haben eins der teuersten Gesundheitssysteme. Wir haben aber auch eine sehr gute Versicherung, Absicherung. In anderen Ländern dieser Welt, da entscheidet allein der private Geldbeutel darüber, ob jemand medizinische Leistungen bekommt oder nicht. Ich finde, solidarische Gesundheitsversicherung ist eben auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Und an der sozialen Gerechtigkeit misst sich heute auch eben auch Identifikation mit diesem demokratischen System. Deswegen ist mir soziale Gerechtigkeit auch wahnsinnig wichtiges Anliegen. Und wenn Sie nur beschränkt Mittel zur Verfügung haben und so läuft ja, wenn man die Gesundheitspolitik jetzt eher aus der Warte der Patientin, der versicherten Person betrachtet, ja im Prinzip ab, dass hier irgendwo gefeilt wird, um kosteneffizienter in einem Bereich zu werden oder irgendwo Kosten einzusparen. Manchmal sind es ja auch unschöne Einschnitte, indem das Zuzahlung gefordert werden oder dergleichen, dann habe ich den Eindruck, dass in dem Moment, wo wirklich auch mit gesetzlichen Vorgaben dieses System effizienter gemacht wird oder Kosten eingespart werden, das sofort durch die medizinischen Fortschritte in den nächsten Bereichen wieder aufgefangen wird oder aufgesaugt und dass das System in Summe auf Dauer eigentlich nicht weniger Geld verbraucht. Und das ist dann sehr, sehr schwer zu handeln. Ich war im Bayerischen Landtag über viele Jahre im Ausschuss für den öffentlichen Dienst. Ich war für die Belange der Beamten und Angestellten im Freistaat Bayern zuständig. Beamte sind privat versichert und gerade wenn junge Menschen ihren Staatsdienst antreten, dann klingt es noch auch sehr verlockend. Wenn man jung, gesund und ledig ist, dann ist die private Krankenversicherung in der Regel auch spottbillig, kommt bessere Leistung. Aber in dem Moment, wo sie alt werden, chronisch krank, steigen auch die Beitragszahlungen, sind manchmal dann auch gerade von den unteren Besoldungsgruppen in schweren Fällen auch nicht mehr, kaum mehr zu finanzieren. Und der Einstieg, die gesetzliche, ist aber dann auch wahnsinnig schwierig. Also was innerhalb dem privaten Krankenversicherungssystem bei den Privatversicherten oftmals und gerade eben dann, wenn Menschen krank sind, zu Ungerechtigkeiten führt. Ich bin der Überzeugung, dass hier eine Bürgerinnenversicherung, wo alle einzahlen und dann gibt es ja verschiedene Modelle, je nachdem, welche Maßgaben man annimmt, es auch zu mehr Beiträge kommt oder zu einer Stabilisierung der Beiträge oder dass man dann eben das Geld zur Verfügung hat, um bestimmte Leistungen auch zu bezahlen. Und wenn ich mir das anschaue, wie manche Personen, manche Menschen, wenn sie krank sind, im Einzelfall mit ihrer Krankenkasse streiten müssen, wo Menschen durch Bundessozialgericht, durch Rechtsprechung auch einen Rechtsanspruch auf allgemeine Leistungen durch die Krankenkasse haben. Die Versicherten dann im Einzelfall diesen Anspruch gegenüber der Krankenkasse oft vor Gericht wieder einklagen müssen. Wenn Menschen mit ihrer Krankenkasse streiten müssen, dass sie einen passenden Rollstuhl bekommen, um eben auch trotz ihrer körperlichen Behinderung im gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können, dann finde ich das total ungerecht. Leistungen, wir haben jetzt noch Corona, viele Menschen, die an Long-Covid und Post-Covid erkrankt sind, wo viele ihre Leistungen selber zahlen müssen.
Ich glaube, wir dröseln das mal auf. Das ist, Sie haben ja gerade schon gesagt, Ihre Maßnahme ist die Einführung einer BürgerInnenversicherung. Und da muss man vielleicht mal dazu sagen, das ist eine Versicherung, in die alle einzahlen, sowohl die Leute, die jetzt in der gesetzlichen sind, als auch die in der Privatkasse sind. Und da gibt es jede Menge Modelle, da gibt es jede Menge Ideen, die da schon auch irgendwie über Jahre hinweg immer wieder vorgeschlagen wurden, durchgerechnet worden sind. Was man, glaube ich, immer sagen muss, ist, A, Privatkassen würden jetzt nicht von jetzt auf gleich aufgelöst werden, sondern man würde jetzt aufhören, dass sich Leute neu privat versichern, sondern dass halt dann diese Leute direkt in die Bürgerversicherung kommen. Und Leute, die jetzt privat versichert sind, könnten wieder zurück in die Bürgerversicherung gehen. Das ist nämlich jetzt, wie Sie schon gesagt haben, auch nicht immer so einfach, dass man auch diesen Weg zurückwählen kann. Und im jungen Alter ist es günstig, im hohen Alter ist es dann teuer. Das heißt, das ist quasi die Grundlage. Und dann auf Dauer hinweg würden dann, wenn dann alle über die Jahre hinweg in der Bürgerversicherung gelandet sind, hat man quasi nur noch ein lineares System. So, ich glaube, das ist nochmal wichtig, um das zu definieren, weil man denkt oft so irgendwie, wenn man es hört, von jetzt auf gleich werden die Privatkassen abgeschafft. Das stimmt ja in der Form
nicht. Nee, so wird es dann auch nicht kommen.
Genau.
Auch wenn ich jetzt für dieses Thema die absolute Mehrheit hätte, wäre das nicht von heute auf morgen aufgelöst. Ja.
Was da natürlich alle interessiert am Endeffekt ist natürlich, wie viel würde man persönlich zahlen und was bekommt man dafür? Und die einen sagen, bei so vielen Modellen, die Beitragssätze könnten dadurch sogar sinken für viele Leute. Andere sagen, das ist komplett unrealistisch. Die steigen dann sogar um mehrere Prozentpunkte. Was sagen Sie, wie wird das und wie wird es bei Ihnen finanziert?
Also bei mir würde das so aussehen, dass wir eben auch verschiedene Einkommen zur Finanzierung der Krankenkasse heranziehen, weil das eine Frage der sozialen Gerechtigkeit ist, dass die einen, die nichts haben, und es sind die meisten Menschen kommen im Alltag sogar schon in Schlingern, wenn die Waschmaschine kaputt geht oder das Auto total Schaden ist, weil sie nicht in der Lage sind, solche außergewöhnlichen Beträge zu stemmen. Da geht es oftmals um ein paar tausend Euro oder nur ein paar hundert Euro, bringt es viele Menschen echte finanzielle Schwierigkeiten, solche Kleinigkeiten. Viele, ja. Und das Einzige, was die verdienen können, ist durch ihre eigene Hände Arbeit. Und auf der anderen Seite wird das Vermögen in den Händen von relativ wenigen, der absoluten Minderheit in unserer Gesellschaft, immer mehr. Und die verdienen durch Nichtstun, indem sie das Geld einfach investieren und arbeiten lassen. Und diese Einkünfte, Kapitaleinkünfte, werden zur Finanzierung der Krankenkasse nicht herangezogen. Und das finde ich nicht gerecht. Und deswegen würde nach meinem Modell, auch dem Modell der Grünen, würden eben die Beiträge nicht nur auf die Lohnarbeit fällig werden. Und es würde eben auch zu mehr Geld im System führen. Es wird nicht automatisch viel mehr im System, indem man einfach private und gesetzliche Krankenkassen beilegt, um mehr Geld reinzukommen, muss man die Finanzierung auch auf breitere Beine stellen.
Also Sie haben schon gesagt, gerade irgendwie Kapital, es gibt ja die Kapitalertragssteuer, die auch nicht so hoch ist in diesem Land. So. Das heißt, da würde man beispielsweise, wenn man eine Dividende kassiert vom Aktienmarkt oder sowas, oder aber, was ich auch gelesen habe, was die Grünen ja auch vorgeschlagen haben, Mieteinnahmen von Vermietern. Da ist die Frage, wenn Sie schon sagen, wie viel, wenn man überlegt, der Durchschnitt, ich glaube, das durchschnittliche Einkommen in Deutschland ist bei 4 irgendwas brutto. Wie viel würde, wenn wir uns da mal orientieren, so eine Person dann mehr oder weniger zahlen?
Ich habe das jetzt nicht auswendig im Kopf gerechnet, konnte es nicht auf den Beitrag. Ich kann sagen, so, ich bin in der Situation, dass ich mich als Bundestagsabgeordnete auch privat versichern könnte. Da ich überzeugte Anhängerin der BürgerInnenversicherung bin, wollte ich mich da sozusagen nicht aus der gesetzlichen freikaufen, bin deswegen freiwillig in der gesetzlichen Versicherung und ich leiste mittlerweile im Monat sogar knapp über 1000 Euro an Kranken- und Sozialversicherungsbeiträge freiwillig in die gesetzliche ein. Mhm. Bei einem Einkommen, als Bundestagsabgeordnete kann man ja auch nachlesen, mit dem Beitrag eben auch für die Krankenkasse bin ich jetzt über 11.000 Euro sowas. Und das zeigt halt schon, kann ja jeder selber am Lohnzettel nachsehen, klar, wie viel er gerade leistet und wie viel andere Menschen leisten würden in die gesetzliche, besser verdienende, wenn es eine Bürgerversicherung, BürgerInnenversicherung geben würde. Mhm. Und da bin ich halt einfach der Überzeugung, wer viel verdient und wer viel hat, hat aus Gerechtigkeitsfragen halt auch einen höheren Beitrag für die Finanzierung dieser Gesellschaft, dieses Solidarsystems zu leisten. Und ich bin ja sehr dankbar. Ich beschwere mich ja nicht über mein Gehalt. Ich zahle auch diesen Beitrag in die Krankenversicherung sehr gerne.
Und Sie würden dann aber auch mehr zahlen, wahrscheinlich mit einem Gehalt von ungefähr 11.000, als Sie es jetzt tun.
Ja, das ist die Frage dann, neben der Frage, welche Einkommen ziehen wir zur Finanzierung heran, wäre die dritte Entscheidung. Wo setzen wir die Beitragsbemessungsgrenze fest? Mhm. Also nach momentaner Regelung, wenn jemand Top-Star-Fußballspieler oder irgendwelche anderen Konstellationen, wenn jemand in der Lohnarbeit Hunderttausende verdient, die zahlen aber auch nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Auch wenn die Hunderttausenden durch Lohnarbeit verdient werden, zahlen die nicht wesentlich mehr wie ich, weil sie dann irgendwann an der Beitragsbemessungsgrenze sind und das darüberliegende Einkommen wird gar nicht mehr angerechnet. Und das wäre heute ein weiterer Steuerungspunkt, wo ich sage, der weit überwiegende Teil der Menschen, die arbeiten gehen müssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, verdienen viel weniger. Und es sind ein paar wenige, denen es wirklich gut geht in unserem Land. Und wenn wir die Beitragsbemessungsgrenze anheben würden, dann würden die heute auch nochmal etwas mehr von ihren Einkommen in das Solidarsystem einzahlen müssen. Ich glaube, die Menschen, die so viel verdienen, die können sich das leisten, die merken das gar nicht. Aber für die Gesundheit aller wäre das eine deutliche Verbesserung und es wäre mehr, deutliches mehr an sozialer Gerechtigkeit.
Mhm. Gegnerinnen und Gegner der Bürgerversicherung sagen, es entstünde sofort ein riesiger Markt für zusätzliche Gesundheitsleistungen und Versicherungen, weil Ärzte dann zuerst die behandeln würden, die eine Zusatzleistung kaufen und aus eigener Tasche bezahlen. Das wäre laut deren Aussage quasi nicht das Ende der Zweiklassenmedizin, sondern eher der Anfang. Wie sehen Sie das?
Ich glaube nicht, dass es der Anfang wäre, sondern ich bin der Überzeugung, dass die breite Masse davon profitieren wird. Also das ist ja heute schon so, dass sich auch gesetzlich Versicherte Zusatzleistungen erkaufen können durch private Zahnersatzversicherung zum Beispiel. Oft, ja, dass aber für viele heute der Zahnersatz kaum erschwinglich ist und dass man am Zustand der Zähne den sozialen Status der Menschen sieht, das finde ich halt traurig. Mhm. Am Gesundheitszustand kann man aber teilweise halt ablesen, in welchen Einkommensbereichen Menschen sind. Und deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt nochmal einen deutlich größeren Boom auslösen wird, weil die Leute, die das Geld haben, sich heute auch schon auch über ihre Privatversicherung hinaus Zusatzleistungen erkaufen können. Aber nochmal, diese Ungerechtigkeit bei der Behandlung, dass die einen Chefarztbehandlungen bekommen, Einzelzimmer auf ihre Privatversicherung und gesetzlich Versicherte dann zwangsweise ins Doppelzimmer müssen, deutlich länger für Termine warten müssen, dass wir in vielen Bereichen heute Zuzahlungen haben, die sich Ärmere kaum leisten können, finde ich einfach nicht gerecht. Und deswegen braucht das hier die Reform. Diese Modelle gibt es schon seit vielen Jahren. Die Modelle wurden ja schon vor über 20 Jahren entwickelt. Für mich ist es manchmal echt frustrierend, wenn ich sehe, da gibt es gute Lösungen, da gibt es Vorschläge, die wahrscheinlich in der Bevölkerung auch mehrheitsfähig sind, aber es bilden sich keine parlamentarischen Mehrheiten, um das abzulösen. Wir hatten ja auch in der Koalition verhandelt. Das ist ja nicht ein Modell der Grünen. Auch die SPD verfolgen das seit Jahren. Aber um eine Regierungsmehrheit, ja, unterschiedliche Formen, aber um eine Regierungsmehrheit zu bilden, war eben der Zusammenschluss der jetzigen Koalition. Und da war eben ein Punkt der FDP, muss man ganz klar sagen, die wollen das nicht. Und damit kam eben auch, oder gibt es ja auch momentan eine andere rechnerische Mehrheit im Parlament, um diese Reform durchzubringen.
Genau, das kann man vielleicht immer so für unsere Hörerinnen und Hörer mal so kurz sagen. Da ist der Bundestag ziemlich gespalten in der Frage. Also Grüne, SPD und Linke wollen gerne eine Bürgerversicherung haben in unterschiedlichen Modellen. Union, FDP und AfD lehnen das in dieser Form ab, das kann man so sagen. Was ich spannend finde, auch für unsere Zielgruppe, das Institut der deutschen Wirtschaft hat mal analysiert, dass in einer alternden Gesellschaft, in einer Bürgerversicherung und auch schon jetzt in der gesetzlichen Krankenversicherung die Solidarität zwischen Jung und Alt unter die Räder kommt. Also junge Menschen werden überproportional belastet. Da hat das IW gesagt, die private Krankenversicherung kann da als Korrektiv wirken, denn in der privaten Krankenversicherung sorgen die Versicherten für ihre altersbedingten Mehrausgaben selbstständig vor und profitieren auch nicht von den Vorteilen dieses Solidaritätsprinzips. Wie schaffen Sie es in Ihrem Modell, dass die jungen Menschen nicht schon wieder, wie auch bei der Rente, die Verlierer sind?
Also durch das Heranziehen von unterschiedlichen Einkommensarten wäre das ja nicht nur Frage der Lohnarbeit. Und Vermögen wird ja in der Regel übers Lebensalter aufgebaut und große Vermögen durch Erbschaften weitergegeben. Und deshalb nimmt meistens, gerade wenn man 18 ist und in die Arbeit einsteigt. Und deswegen wäre das Heranziehen von anderen Einkommensarten bei der Finanzierung der BürgerInnenversicherung heute auch ein Abfedern dieser unterschiedlichen Lastenteilung von Jung und Alt.
Jetzt haben wir über über die Finanzierung gesprochen, aber über das, was man an Leistung erwarten kann, noch nicht so wirklich. Zum Beispiel die Bundesärztekammer sagt, in einer Bürgerversorgung könne es zu einer Reduzierung des Leistungskatalogs auf eine minimale Grundversorgung kommen. Die Bürgerversicherung könnte also weniger Flexibilität und Individualität in die Gesundheitsversorgung bringen. Wie wollen Sie sicherstellen, dass die Bedürfnisse von Menschen mit besonderen Anforderungen weiterhin angemessen berücksichtigt werden?
Also die Frage, was an Leistungen bezahlt werden kann und bezahlt wird, hängt ja eben auch an dem, was in das System reinkommt, an den Einnahmen. Und die Ausgaben werden meiner Überzeugung perspektivisch steigen. Wir sind in einer alternden Bevölkerung. Krankheiten, schwere Krankheiten, chronische Krankheiten nehmen im zunehmenden Lebensalter zu. Ist ja aber was Schönes, ja. Also freue mich ja, dass die Lebenserwartung heute deutlich höher ist. Dass Menschen in der Regel von ihrer Rente auch noch was haben. Und zwar auch noch viele gesunde Jahre, wo sie mit einer hohen Lebensqualität leben können. Aber das braucht halt dann auch Gesundheitsleistungen, um diese Lebenserwartungen zu erreichen. Und die werden nicht abnehmen. Und dass da die Leistungen oder die Aufwendungen für dieses Gesundheitssystem weniger werden, das halte ich für unrealistisch. Also muss man sich ja wirklich auch Gedanken machen, wie können wir das Solidarsystem auch in die Zukunft hineintragen, dass es zukunftsfest ist. Und deswegen ist es halt eben nicht nur eine Systemfrage, sondern eine Frage, wie finanzieren wir dieses System. Und ich glaube, das muss man zusammendenken, nur indem man diese mehrere Punkte, eine BürgerInnenversicherung, die solidarisch ist, gleiche Leistungen für alle, Verbreiterung der Einkommensarten und auch Anpassung der Beitragsbemessungsgrenze, zusammen wieder ein rundes Bild, das dann eben auch die solidarische BürgerInnenversicherung finanziell so ausstattet, dass es eben nicht zu einem Abschmelzen der Leistungen für alle kommt.
An der Stelle. Ich würde sagen, wir gehen auf Ihre letzte Maßnahme, die Sie noch mitgebracht haben, und das ist diese hier.
Egal ob neuer Wohnungs- oder Straßenbau, der Flächenverbrauch steigt seit Jahren. Täglich werden in Deutschland ca. 50 Hektar Natur- und Landwirtschaftsflächen als Siedlungsflächen und Verkehrsflächen neu ausgewiesen. Das entspricht einer Größe von fast 78 Fußballfeldern und das, obwohl die Bundesregierung den Neuverbrauch bis 2030 eigentlich auf weniger als 30 Hektar reduzieren will. Denn der Flächenverbrauch hat erhebliche negative Folgen für unsere Umwelt, wie der Verlust von Naturräumen, eine stärkere Hitzebelastung an heißen Tagen oder auch das steigende Hochwasserrisiko.
Wir haben es gerade gehört, 50 Hektar, fast 78 Fußballfelder pro Tag. Wofür geht da der Löwenanteil der Fläche drauf?
Also es sind einmal die neuen Verkehrsflächen. Es sind Siedlungsflächen für Wohngebiete und für Gewerbegebiete. Flächenverbrauch heißt nicht automatisch, dass diese 52 oder rund 50 Hektar jeden Tag komplett zubetoniert und asphaltiert werden. Deswegen gibt es dann unterschiedliche Meinungen, wo manche meinen, so die Statistik müsste man ändern, müsste wirklich die zubetonierte Fläche betrachten. Aber letztendlich spielt es keine Rolle, ob ich jetzt einen Grünstreifen auf der Straße aus einem Naturschutzgebiet mache oder ein Biotop oder ob hier noch ein paar Quadratmeter Rasen neben den Eigenheimen weiter grün bleiben. Diese Fläche ist für die landwirtschaftliche Produktion verloren und die ist auch als Naturraum verloren. Und auch wenn zum Beispiel der Grünstreifen an der neuen Straße grün aussieht, ist der für viele Arten dann auch als Lebensraum nicht mehr geeignet. Und deswegen muss man eben diese Umwidmung der Fläche betrachten. Der Verlust an Freiflächen, an landwirtschaftlichen Flächen, an Biotopen, finde ich ein wahnsinniges Problem, weil das eine nicht vermehrbare Ressource ist. Mhm. Und wir gehen damit um, als hätten wir noch ein paar Reserve-Bundesländer im Kofferraum. Dem ist aber nicht so.
Manche sagen ja Mallorca.
Und ich habe diesen Punkt deswegen gewählt, weil ich mich mit diesem Thema schon fast seit Jahrzehnten beschäftige. Es wurde jetzt in den Einspieler das Ziel der Bundesregierung genannt, bis 2030 den zusätzlichen Anspruchnahme von Naturraum landwirtschaftlichen Flächen auf 30 Hektar pro Tag zu reduzieren. 2002 hat sich die Bundesregierung das erste Mal ein Ziel gesetzt. Und damals war noch das Ziel, den Flächenverbrauch bis zum Jahr 2020 auf 30 Hektar pro Tag zu reduzieren. 2016 hat man gemerkt, dass man bisher nicht ausreichend Maßnahmen ergriffen hat, um das Ziel zu erreichen. Und deswegen hat man den Zielhorizont verschoben und einfach gesagt, naja, es reicht, wenn wir dieses Ziel 10 Jahre später verfolgen. Wir haben auch nur ein perspektivisches Ziel, dass wir bis zum Jahr 2050 auf 0 runterkommen. Ich finde das ein erstrebenswertes Ziel. Ich glaube, da sind die wenigsten prinzipiell dagegen. Aber ich finde es problematisch, wenn man sich ein Ziel gesetzt hat, da muss es realistisch sein. Ich bin der Überzeugung, dass ein Netto-Null-Flächenverbrauch realistisch ist. Es muss aber überprüfbar sein und ich brauche Instrumente, um dorthin zu kommen. Und die haben wir nicht. Und da schauen wir jetzt seit 20 Jahren zu und machen vollmundige Absichtserklärungen, ohne dass wir die Instrumente auch bereitstellen, um dieses Ziel auch schrittweise erfolgen zu können.
Sie haben es gerade schon gesagt, die Netto-Null, das ist Ihre dritte Maßnahme, Flächenverbrauch auf Null reduzieren. Das klingt jetzt erstmal so, dann bauen wir gar nichts mehr, aber das bedeutet das ja nicht.
Das bedeutet es nicht, weil man ja auch Flächen renaturieren kann und weil oftmals eine Bodensanierung, ein Rückbau sehr aufwendig ist, stehen heute irgendwo und zwar egal wo, ob das hier in verdichteten Metropolen ist oder in ländlichen Regionen, stehen dann oft Gebäude leer. Gerade in Regionen, die nicht sonderlich prosperieren, wo wir eine stagnierende Einwohnerentwicklung haben, eine zunehmende Alterung der Bevölkerung und es tendenziell eher Abnahme der Bevölkerung gibt in diesen Regionen, werden trotzdem immer wieder nur neue Gewerbegebiete ausgewiesen, werden neue Wohngebiete gebaut, neue Eigenheime hingestellt, während der Ortskern verfällt. Mhm. Also ich finde, da geht Lebensqualität verloren und es ist halt einfach nicht ressourceneffizient. Der Grund ist deswegen, weil die Entscheidungen über ein neues Gewerbegebiet, über ein neues Wohngebiet in den Kommunen Kommunen getroffen wird. Und es ist so, ich will den föderalen Aufbau unserer Bundesrepublik ja nicht in Frage stellen. Mhm. Viele Entscheidungen sind vor Ort am besten zu lösen, aber die Rahmenbedingungen sind halt so, dass Kommunen oftmals in einem ruinösen Wettbewerb untereinander stehen.
Da muss man, glaube ich, also ich merke schon, wir sind da ziemlich drin. Ich glaube, wir müssen das niedrigschwelliger kurz angehen. Ich würde jetzt mal einfach ein Beispiel nehmen. Man möchte eine Wohnsiedlung in Berlin-Köpenick bauen. Das sind XY Hektar. Könnte man dann sagen, okay, wir wollen das jetzt bauen. In Sachsen-Anhalt verschimmelt irgendwie ein altes Gewerbegebiet, wo nichts mehr los ist. Da ja, sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. Und wäre das quasi dann deutschlandweit gedacht, dass man sagen kann, okay, damit ich dieses Wohngebiet bauen darf, muss da woanders auch immer, ob es jetzt in Sachsen-Anhalt ist oder woanders, aber jetzt einfach mal exemplarisch, das erstmal renaturiert werden, bis ich das andere Gebiet bauen darf?
Vereinfacht gesagt, ja oder so ähnlich. Also es gibt ein Modell, es ist ja jetzt nichts, was ich mir jetzt für die Sendung ausgedacht habe, sondern das Umweltbundesamt wurde damals unter der schwarz-gelben Regierung, und das ist schon sehr, sehr lange her, beauftragt, ein Modell zu entwickeln. Und das heißt, wir setzen uns das Ziel, im Jahr 2030 dürfen nur noch 30 Hektar pro Tag verbraucht werden. Wir rechnen das runter, Maßstab zum Beispiel die Einwohnerzahl, und jede Gemeinde bekommt dann eine fiktive Menge an Flächen, die sie bebauen dürfen. Und auf dem Zertifikatenmarkt können die Gemeinden untereinander handeln. Gemeinden, die sagen, wir brauchen kein neues Gewerbegebiet, wir widmen unser altes um. Mhm. Gemeinden, die intelligent sind, gibt viele tolle Beispiele, die sagen, wenn jemand zu uns in die Gemeinde zieht, oder in das Dorf, in die Stadt und sogar nur Familie mitbringt, dann bekommt der ein paar tausend Euro für Beratungskosten, kann einen Architekt beauftragen, der ihm beim Umbau vor so einem alten leerstehenden Haus hilft und der dazu beiträgt, dass der Dorfkern wiederbelebt wird. Diese Gemeinden sparen sich diesen Verbrauch, diesen fiktiven, und können dann auf der Börse damit handeln. Die kommen damit, indem sie intelligent mit der Fläche umgehen, sogar nur Geld dafür. Und Kommunen, die momentan prosperieren, wo wirklich ein Zuzug ist und die wirklich ja den Bedarf an Wohnungen haben, die können dann diesen Bedarf dann eben auch auf dem Zertifikatenhandel erkaufen. Dieses Modell wurde entwickelt, es wurde durchgespielt mit Gemeinden und die haben gesagt, ja, das funktioniert, das finden wir gar nicht schlecht, das könnte man so machen.
Könnten dann Kommunen sagen, die sagen, oh, wir haben nicht so viel Geld, wir renaturieren hier bei uns einen ganzen Batzen Fläche, wir verkaufen diese Zertifikate und irgendwer in einer reichen Metropole kauft das dann und sagt irgendwie, wir bauen hier bei uns was Neues und die Kommunen können dadurch Geld einnehmen?
Ja, also das müsste dann eben auch möglich sein, damit wir auf diese Netto-Null kommen. Mhm. Netto-Null heißt ja nicht, dass gar nichts mehr gebaut werden darf, sondern dass wir keine zusätzliche, dass wir heute dort, wo wir Bedarf haben, und das wird immer passieren, auch die Energiewende benötigt Fläche für Windrad, für Solaranlagen. Aber wir haben auch Flächen, die nicht mehr benötigt werden. Wir haben Leerstände in den Städten und auch in ländlichen Räumen. Und wenn wir hier mit diesem Zertifikatenhandel Anreize schafft, dann kann man es schaffen, dass wir intelligent mit der Fläche umgehen. Mhm. Und wir haben diesen Bedarf.
Was ich mir denke ist, was tut man dagegen, dass jetzt eine reiche Metropole sich sagt, okay, ich kaufe mir jetzt hier jede Menge Zertifikate und baue und wachse und ich butter da richtig rein, und dann gibt es da irgendwie Kommunen, irgendwie, die vielleicht einfach ja, klamm dran sind, die vielleicht irgendwie auch ein Interesse haben, dass eine Stadt wächst, und die können sich das nicht mehr leisten.
Und solange wir auch nur das politische Ziel haben, dass ein neuer Flächenverbrauch in Ordnung ist, und dass wir ja, also bis 2050 sind ja jetzt nur 30 Jahre, ja, da kann man sich ja noch viel Gedanken machen, wie man noch intelligenter bauen und siedeln, und das heißt ja nicht, dass eine kleine Gemeinde deswegen kein Gewerbegebiet mehr ausweisen darf. Aber es ist halt die Frage, wie intelligent, und dieses Modellspiel, das das Umweltbundesamt durchgeführt hat, hat ja gezeigt, dass Gemeinden dadurch, dass sie heute nur begrenzt Möglichkeiten haben, schauen, dass sie diese Möglichkeiten intelligent nutzen. In Regionen, wo sowieso viele leere, ungenutzte Gewerbeflächen zur Verfügung stehen, sind für die Gemeinde eher Verlustgeschäfte. Und die Gemeinden würden bei so einem Modell auf solche Verlustgeschäfte verzichten, weil sie sagen, nee, das ist ein zu hohes
das
Risiko.
Das kann sie nicht mehr pokern.
Wir weisen, genau, würde weniger pokern. Man würde intelligenter umgehen, aber eine Entwicklung ist immer noch möglich.
Wie ist das andersherum, wenn ich jetzt, ich stimme vor, ich bin jetzt ein Investor und ich habe jetzt Boden gekauft, ich habe hier vor, so und so viele Wohnungen zu bauen. Müsste ich jetzt, obwohl ich schon den Boden besitze, dann noch zusätzlich Geld investieren, um Zertifikate zu bekommen?
Die Zertifikate müssen die Gemeinden erwerben, weil die Gemeinden ja entscheiden. Also das finde ich ja auch schon problematisch, dass Menschen mit Grund und Boden spekulieren, ja, mit so einem wertvollen, unvermehrbaren Gut. Aber die Entscheidung, ob jenseits von Spekulationen gebaut werden darf oder nicht, die fallen ja immer noch in den demokratischen Gremien, in den Gemeinderäten, in den Stadträten. Deswegen müssten hier die Kommunen für ihre Entscheidung, wir wollen hier neue Siedlungen zulassen, bauen lassen, für diese Entscheidung, für diese Planungen in den Kommunen, dafür müssten die Gemeinden diese Zertifikate handeln. Die würden sie bekommen, wenn sie damit auskommen, ist gut. Wenn sie sparsam sind, können sie diese verkaufen und zusätzliche Einnahmen generieren. Und wenn sie mehr benötigen, dann müssten sie sie auf dem Markt kaufen.
Was sorgt dafür, dass das nicht zu einem absoluten Bürokratiemonster wird? Weil wenn man jetzt schaut, Bauen ist jetzt schon so Auflagen belastet, dass es halt einfach A, teuer und B, sehr, sehr lange dauert. Also teuer wird und sehr lange dauert. Und was sorgt dafür, dass das nicht zu einem zusätzlichen Bremsklotz wird, wenn man bauen will?
Also ich bin der Überzeugung, dass es nicht der zusätzliche Bremsklotz wird. Dieses Modellspiel mit der Beteiligung der Kommunen hat gezeigt, dass es funktioniert, dass es machbar ist, dass die Kommunen auch damit gut leben können. Und ich sehe heute immer das Problem, wenn man gute Ziele hat, zum Beispiel den Flächenverbrauch zu reduzieren, das eigentlich jeden einleuchten müsste, aber dann nicht bereit ist, die Rahmenbedingungen so zu ändern, dass man dieses Ziel erreichen kann, dann finde ich das halt, ich finde es frustrierend. Ich finde es echt so, wenn man hinter seinen eigenen Möglichkeiten hinterher bleibt. Sagt, das wollen wir, aber dann tut man nichts. Dann hat man nicht die Instrumente. Das ist halt die Schwierigkeit. Der Bund kann dieses Ziel sich geben, aber er hat momentan nicht die Instrumente, weil er die Bundespolitik, der Deutsche Bundestag, nicht darüber entscheidet, wo Gewerbegebiete gebaut werden. Und da muss ich halt die Rahmenbedingungen, die Spielregeln ändern, dass ich heute dann auch dieses Ziel erreichen kann. Oder ich müsste mich ehrlich machen und sagen so, es interessiert mich nicht, es ist mir egal, wir erreichen es sowieso nicht.
Aber dann muss man sich die Ziele auch nicht setzen, ne?
Und dann dann bräuchte man sich die Ziele nicht setzen, dann müsste man ehrlich sein, es interessiert mich nicht und mir ist das Ziel wurscht. Aber das traut sich ja auch keiner zu sagen. Und das finde ich halt dann so frustrierend, wenn es gute Modelle gibt, die man machen könnte und die einfach an dem Willen scheitern, finde ich das frustrierend. Und weil ich dieses Thema schon so lange verfolge, weil es ein gutes Ziel ist, wo eigentlich keiner was dagegen hat, würde ich das sofort machen, wenn ich die Mehrheit dazu hätte.
Eine letzte Frage dazu. Wer würde überwachen, dass das deutschlandweit dann am Ende bei Null rauskommt?
Also es müsste halt dann eben irgendwo diesen Zertifikatenhandelsstelle geben. Das könnte man in einer staatlichen Behörde machen. Man könnte das aber auch privatrechtlich organisieren.
Spannend. Habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt. Habe ich heute tatsächlich gesehen. Ich habe diesen Modellversuch gesehen. Ich glaube, so irgendwie über 100 Seiten einfach analysiert, wie das aussehen könnte. Ist ein super spannendes Thema. Wir sind ziemlich weit am Ende angekommen. Ich will nochmal am Ende auf Ihr Zitat zurückkommen. If I can dance, I don't want to be part of your revolution. Welche Revolution kann man von der Ampel denn noch erwarten? Ein Jahr steht ja noch aus.
Welche Revolution? Also ich bin der Überzeugung, dass wir im Bereich der BürgerInnenrechte noch einiges zu tun haben. Zum Beispiel, wo wir schon lange diskutieren, die Regelung von Abtreibungen, dass sie immer noch im Strafgesetzbuch geankert sind. Da gibt es dort 218 auch eine Mehrheit in der Bevölkerung, die sich hier straffreie Regelung wünscht. Und das passt heute perfekt zu diesem Zitat, weil Emma Goldman, glaube ich, für ihre Zeit vor über 100 Jahren so eine moderne Frau war, die sich so radikal für Frauenrechte eingesetzt hat. Ihr hat es nicht gereicht zu sagen, so, wir wollen jetzt auch das Recht zu wählen, sondern sie wollte ein selbstbestimmtes, eigenständiges, gleichberechtigtes Leben für Frauen ermöglichen. Und das Recht auf Abtreibung war ihr ein ganz wichtiger Punkt dazu. Und das zum Beispiel, glaube ich, werden wir noch abpacken, wie viele andere Punkte auch.
Wer unseren Podcast kennt, weiß, dass wir am Ende immer mit einem Song rausgehen. Was wäre denn Ihr Revolution-Song, zu dem Sie gerne tanzen würden?
My Revolution Song, meine heimliche Hymne ist Walk on the Wild Side von Lou Reed.
Dann würde ich sagen, dann gehen wir damit raus und ich bedanke mich, dass Sie dabei waren.
Bitte gerne und danke für die Einladung.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbole im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ah, Junge, ich habe meine Queen geblundert.
Hi, ich bin Yves, ich bin Journalist und ein extrem durchschnittlicher Schachspieler, aber ich liebe Schach.
Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Strategie gerade.
Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich mal 5 Minuten Zeit habe, dann hänge ich nicht auf Insta, sondern ich baller eine Runde Blitzschach auf dem Handy.
Und Schwarz gibt auf. Stark. +6 Elo-Punkte.
Und seit ich an diesem Podcast über den größten Skandal in der Schachgeschichte arbeite, lebe ich quasi meinen Traum. Ich darf mich jetzt nämlich nicht mehr nur von irgendwelchen Cacks im Internet abzocken lassen, sondern auch von richtigen Pros. Und alles nur, weil das hier passiert ist.
Das ist eine unglaubliche Sensation.
Oh my gosh, we have a tweet.
Das hat er noch nie gemacht und Carlsen ist der beste Spieler der Welt.
What happened? Did Carlsen resign?
Can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating?
I will not comment on that.
Das Schachdrama. A.K.A. Magnus Carlsen vs. Hans Niemann, a.k.a. dieser angebliche Betrugsskandal, bei dem angeblich Morsener Analperlen im Spiel waren. Wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wenn nicht, kommt hier die Kurzzusammenfassung von ChatGPT als Haiku.
Niemann schlägt Carlsen. Verdacht auf Betrug entsteht. Schachwelt in Aufruhr.
Es war jedenfalls ein Riesending. Und uns, also meinem Team und mir, war sofort klar, dass wir dazu irgendwas machen müssen, bevor sich Netflix oder sonst irgendwer die Rechte sichert. Und dann sind wir quasi direkt mit einem Körper rein in diese schwarz-weiß karierte Welt. Und je tiefer wir rein sind in das Rabbit Hole Schach, umso klarer ist uns geworden, dass es noch so viel mehr über Schach zu erzählen gibt, als wir anfangs gedacht haben. Weil der Schachhype ist real. Und was hier in den letzten Jahren abgeht, ist einfach nur wild.
Oh my goodness, I fell for a trap against the bot.
Ja, da ist das Bot, da ist das Bot.
Völlig egal, ob ihr noch nie Schach gespielt habt oder seit Jahren drin seid im Game.
Chess speaks for itself.
Abonniert mal ganz dringend diesen Podcast, weil ohne SpielpartnerInnen geht natürlich gar nichts im Schach. Und glaubt mir, ihr wollt wissen, was hier abgeht. Das Ding heißt Gambit. Schach, Hype und Millionen. Hat 4 Folgen und ist ein Podcast von Funk. Ab Donnerstag, 30. März bei Spotify, Apple Podcast oder wo ihr sonst eure Podcasts hört.
What is going on? Is this a movie? Are we living in a reality show? Like, what's happening? This is crazy.